The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses vorweihnachtliche Wochenende. Heute ist Samstag, der 13. Dezember und dies ist die Pioneer Briefing Wochenendausgabe. Was für eine Woche. Kann uns Donald Trump eigentlich noch überraschen? Ich würde sagen, ja, das kann er. Trump mag die Europäische Union offenbar nicht. Ihm sind die Nationalstaaten lieber als diese Gemeinschaft der 27. Der Mann ist ein Profi, und zwar ein Profi darin, Unruhe zu schüren und diese dann noch zu verstärken. Unruhig blicken manche in Europa deshalb eben auch auf die neue nationale Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses. Diese Strategie stellt America First in den Mittelpunkt und kritisiert die traditionellen Verbündeten in Rom, in London auch, in Berlin, Portugal, überall, dass sie nämlich nicht so nationalistisch sind wie die Amerikaner, zu bürokratisch, zu dies und zu das. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat darüber mit Sigmar Gabriel gesprochen, unserem ehemaligen Vizekanzler, Außenminister, Chef der Atlantikbrücke heute und Co-Host unseres Pioneer World Briefings.
Das alles vermittelt natürlich den Eindruck, dass sich die Vereinigten Staaten unter diesem Präsidenten von der traditionellen Rolle der USA in Europa und mit Europa verabschieden. Und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen. Diese nationale Sicherheitsstrategie beschreibt die Interessen der USA. Die Interessen sind Nord- und Südamerika, Kanada, Grönland aus strategischen Gründen und wohl auch aus historischen Gründen und auch weil die Nuklearwaffen Großbritanniens letztlich ohne die USA nicht denkbar sind, Großbritannien. Aber dann endet sozusagen das Interesse am Ärmelkanal. Was man dann sieht, sind immer noch interessante Bemerkungen zu Europa, dass man das braucht, dass er ein wichtiger Partner ist. Aber dann wird Europa auch als ein Kontinent beschrieben, auf dem die Meinungsfreiheit in Gefahr sei, die Demokratie in Gefahr sei. Das ist jetzt schon sozusagen ein Dokument, das amerikanische Außenpolitik beschreibt. Und im Übrigen sagt es dann ja noch, letztlich sei die Europäische Union auch eine Fehlentwicklung. Und die Vereinigten Staaten würden vor allen Dingen den Staaten helfen und sich auch einmischen in die europäische Politik, die den gleichen nationalistischen Kurs fahren wie die USA. Das ist sozusagen die Ankündigung der Einmischung in die Innenpolitik der europäischen Mitgliedstaaten, damit sie sich von diesem Konstrukt EU lösen.
In dem Gespräch wurde auch klar, Chelsea sieht das Papier nicht ganz so skeptisch, hat andere Passagen zur Hand, andere Passagen als die, die Sigmar Gabriel im Vordergrund sieht.
In dem Dokument steht nämlich auch, Europa bleibt für die Vereinigten Staaten strategisch und kulturell von entscheidender Bedeutung. Der transatlantische Handel ist nach wie vor eine der Säulen der Weltwirtschaft und des amerikanischen Wohlstands. Und wir können es uns nicht leisten, Europa abzuschreiben. Dies würde den Zielen dieser Strategie zuwiderlaufen. Abkehr klingt für mich anders.
Ja, aber Sie verschweigen jetzt die Teile, in denen sozusagen erklärt wird, was alles falsch ist in Europa und dass eigentlich die Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit richtig sei und dass diese Politik durch die Vereinigten Staaten in der Innenpolitik der europäischen Staaten unterstützt werden soll. Das sind mal erstmal zwei sich widersprechende Strategien. Und natürlich kann man, wenn man weglässt, was ansonsten über Europa gesagt wird, freundliche Worte in der Strategie finden. Aber der Kern ist schon, dass die amerikanische Politik sich ausrichtet auf Nordamerika, Südamerika.
Indo-Pazifik war viel dabei.
Vor allen Dingen sozusagen das Eingrenzen von Chinas Einfluss, das ist sehr stark. Aber dass das European Theater, wie das die Amerikaner nennen, na jedenfalls nicht mehr in der Maßen als amerikanisches Interesse gewertet wird, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Denn da haben die Amerikaner sich als europäische Macht verstanden.
Zum gleichen Thema hat Dagmar Rosenfeld mit Ulrike Franke gesprochen. Ulrike Franke ist Sicherheitsexpertin beim Think Tank European Council on Foreign Relations. Dagmar wollte wissen, ob es wirklich im US-Interesse liegt, Europa so zu schwächen.
Es ist nicht im Interesse der Amerikaner, Europa zu spalten und zu schwächen. Ich halte das nicht für grundsätzlich schlaue Politik aus den USA. Aber man kann natürlich auch argumentieren, gerade eine starke Europäische Union hat natürlich auch gewisse Macht und gewisse Einflussmöglichkeiten gegenüber den USA, denn die EU ist ja die Organisation, die zum Beispiel die Handelspolitik macht. Und Handelspolitik ist ja so ein Thema, da haben die Amerikaner ja ganz andere und neue Vorstellungen. Ein großes Thema, glaube ich, ist auch diese ganze Frage der Tech-Regulierung. Auch hier spielt die EU eine große Rolle. Also wenn es darum geht, gerade so eine Plattform wie X, die ja auch zunehmend abgleitet, zu regulieren. Also es kann schon sein, dass es so dieses ganz zynische Interessenspolitik ist, dass man sagt, dass die Amerikaner oder dass die amerikanische Administration sagen, wenn die Europäer quasi alle nur einzeln uns gegenüberstehen, dann ist es einfacher für uns, irgendwie Handelspolitik oder auch eben Technologiepolitik zu betreiben, die in unserem Interesse ist. Ich halte diese Politik eher für recht kurzsichtig.
Trump bleibt auch mit China im Clinch. Das ist ja klar. Neu in den vergangenen Tagen, Trump erlaubt dem amerikanischen Chipkonzern Nvidia, bestimmte KI-Chips jetzt doch nach China zu verkaufen. Anne Schwedt beschäftigt sich in der neuen Folge des Pioneer Investment Briefings mit genau diesem Deal aus dem Hause Trump. Anne, sag uns, was erhofft sich denn dieser Dealmaker im Weißen Haus im Gegenzug von den Chinesen?
Ja, US-Präsident Donald Trump hat Nvidia grünes Licht gegeben, den H200 KI-Chip wieder nach China zu liefern. Allerdings unter einer Bedingung, ein Viertel, also 25% der Erlöse, wandern direkt in die US-Staatskasse. Für Nvidia bedeutet das potenziell Milliardenumsätze zurück auf dem wichtigsten Auslandsmarkt. Für die US-Politik ist das aber ein Risikodeal mit einem geopolitischen Rivalen. China-Kritiker im Kongress sprechen von einem Geschenk an Peking, weil der H200 deutlich leistungsfähiger ist als die bisher erlaubten China-Modelle und chinesische Tech-Konzerne und Forschungsinstitute ihn längst haben wollen. In der neuen Folge des Investment Briefing Podcasts schaue ich mir an, warum Trump diesen Schritt trotzdem geht. Geht es ihm nur um frische Einnahmen und Jobs oder steckt eine größere Strategie dahinter, China abhängig von US-Technologie zu halten und gleichzeitig die Haushaltskasse zu füllen? Ich ordne ein, wie stark die Nachfrage aus China nach Nvidia-Chips wirklich ist, welche Bedingungen und Kontrollen an den Deal geknüpft sind und wo die größten politischen und sicherheitspolitischen Risiken liegen. Vor allem geht es aber auch darum, was dieser Deal für uns Anleger bedeutet, ob der China-Kanal für Nvidia jetzt wieder zum Wachstumstreiber wird, wie belastbar diese neue Öffnung wirklich ist und wie man mit dieser Mischung aus geopolitischem Risiko, politischem Gegenwind und möglichen Zusatzgewinnen im Depot umgehen kann. Also wer wissen will, ob sich das für Nvidia-Aktionäre wirklich auszahlt, der sollte unbedingt morgen den Investment Briefing Podcast hören.
Bleiben wir nochmal in der Geopolitik. Für Russland ist Europa der Feind, warum meine Heimat mit dem Westen gebrochen hat. So heißt das Buch, das der russische Publizist Andrei Gurkow geschrieben hat. Jörg Thaddeus hat ihn für unseren Podcast Hauptstadt das Briefing genau dazu befragt. Was glaubt dieser Kenner? Gibt Putin Ruhe? Sollte sich die Ukraine aus der Donbass-Region zurückziehen, wie es der aktuelle Friedensplan vorsieht? Oder was?
Ich glaube, es gibt nicht die geringste Garantie, dass danach Ruhe eintreten sollte. Putin will den ganzen Donbass, er hat ihn aber noch nicht militärisch erobert. Putins Forderung, hinter die sich Trump gewissermaßen gestellt hat, ist: Nun gebt diesen Verteidigungsgürtel auf und gebt mir den ganzen Donbass, also das ganze Gebiet Donetsk. Das ist strategisch, wäre ein völliger Fehler. Bildlich gesprochen wäre danach die Steppe frei bis zum Fluss Dnipro. Und es wäre natürlich eine Ohrfeige oder eine Erniedrigung, eine Beleidigung für all die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die dort gekämpft haben und nach wie vor kämpfen. Der zweite Teil meiner Antwort ist: Wo nehmen wir die Garantie, dass Putin nicht weiteres Territorium beanspruchen wird, was er ja auch tut? Neulich begann er wieder von Neurussland zu sprechen. Wir haben also Donbass und wir haben Neurussland. Neurussland ist ein Begriff aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das waren damals die Steppen am nördlichen Ufer des Schwarzen Meeres, heute Moldawien. Und Putin hat jetzt durchblicken lassen, und das war eine Idee, die schon 2014 nach der Eroberung der Krim immer wieder in russischen Medien propagiert wurde: Wir wollen auch Neurussland. Also wo nehmen Sie die Garantie, dass er nicht sagt, Odessa ist eine urrussische Stadt, würde er behaupten, und wir wollen auch Odessa? Und was wäre danach? Dann würde die Ukraine vom Meer abgeschnitten werden, könnte also nicht Handel treiben, könnte eines ihrer wichtigsten Produkte, nämlich Getreide, nicht exportieren. Und das wäre dann eine wirtschaftliche Vernichtung der Ukraine. Also dieses Gefühl, nun gebt ihnen doch endlich diesen Donbass und dann haben wir Ruhe, ist eine sehr illusorische Vorstellung, dass danach Ruhe herrschen würde. Weil wenn man schon etwas bekommen hat, dann will man eventuell noch mehr und noch mehr. Und Putin sagt das ziemlich offensichtlich und ziemlich offen.
Henrik Wüst ist in den Umfragen der zweitbeliebteste Politiker Deutschlands, gleich dicht hinter Boris Pistorius, unserem Verteidigungsminister. Wüst regiert NRW, das einwohnerstärkste Bundesland. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Trainingslager, auch für höhere Wein. Adenauer kam aus Köln, NRW, Merz aus dem Sauerland, NRW, Gerhard Schröder. Tja, nein, 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 ist kein Niedersachse von Geburt, er kommt aus Lippe, NRW. Klar, es gibt auch die gescheiterten Kanzlerkandidaturen. Laschet zum Beispiel gescheitert, Johannes Rau gescheitert. Aber wie denkt also Henrik Wüst über das Kanzleramt? Bei unserer Podcast-Revue Celebrating Democracy, die in Essen in der Lichtburg war in dieser Woche, also direkt vor seiner Staatskanzlei könnte man fast sagen, da hat ihn Alev Doğan genau darauf angesprochen.
Wenn wir uns mal angucken, welche Politiker denn beliebt sind, dann gibt es einen Landespolitiker an Platz 2, der da heißt Henrik Wüst. Fühlt man da nicht auch irgendwie den Drang, dieses Risiko dann vielleicht doch einzugehen und NRW zu verlassen?
Nö. Ich habe hier gut zu tun. Und es ist auch nicht überraschend, dass Bundesregierungen am Anfang unbeliebt werden. Angela Merkel hat man nichts
zugetraut.
Ja, das ist aber ganz normal. Das Schlechte in den Umfragen ist immer heute krasser als vor 5 Jahren, weil die Gesellschaft polarisiert ist und so weiter. Also im Ruhrgebiet sagen wir, das wissen Sie doch auch, gib sie eine Chance. Jetzt lass sie doch erstmal alle da richtig ankommen. Da sind ganz viele Leute bei, die regieren zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwas. Da sind sehr erfahrene Leute, aber regieren in einer Koalition mit der SPD, die Bundestagswahl krachend verloren hat, die jetzt nicht so richtig viel Lust hat, mit uns zu regieren, aber irgendwie auch muss, weil anders geht auch nicht. Also Leute, das ist jetzt auch alles nicht so total einfach. Also man kommt nicht in ein Ministeramt.
Das ist sehr gütig von Ihnen, dass Sie sagen, das ist nicht so ganz einfach.
Dann läuft das alles von selber. Also ich erinnere mich mal an meine erste Zeit als Minister. Heieiei. Also man muss denen, glaube ich, eine Chance geben und man muss fair sein.
Tja, warten wir doch mal die Landtagswahl in NRW 2027 ab. Vielleicht kommt dann ja der Push nach Berlin. Aber wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Henrik Wüst? Wer und was hat ihn politisiert? In seinem Elternhaus war ja auch die Parteipolitik durchaus ein Thema.
Also muss man sagen, mein Vater war glühender Franz Josef Strauß Vertreter, der hat Helmut Kohl für einen lahmen Linken gehalten. Mhm. Und
wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und 2 Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
Meine Schwestern sind 9 und 10 Jahre älter als ich. Das ist sozusagen der letzte Rutsch der 68er-Prägung so ein bisschen bei uns nach Hause. Dann kamen die auf ihren Duffelcoats an mit Atomkraft. Nein, danke, da gab immer Radau zu Hause. Und mir war das so ein bisschen suspekt, sowohl das eine als auch das andere. Ich fand Björn Engholm gut. Das war irgendwie ein feiner, kultivierter Mann.
Das Dilemma, glaube ich, liegt darin, dass zu viele Menschen von Politik zu viel erwarten, was Politik nicht leisten kann. Und zum Zweiten daran, dass Politik diese Erwartung aufnimmt und häufig so tut, als könne sie Dinge leisten, die sie gar nicht leisten kann.
Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, die sahen alle so aus wie mein Vater. Das war kein überzeugendes Konzept in dem Alter. Aber dann kam eben die Wiedervereinigung. Und ich hatte das Privileg, im Frühsommer 1990, nach Mauerfall 89, vor Wiedervereinigung, 3. Oktober, in die DDR zu reisen. Ich war 14 Jahre alt, mutig von meinen Eltern, finde ich heute.
Sind Sie mit Freunden gereist?
Ich musste einen älteren Freund mitnehmen, der war 15. Also unsere Eltern haben uns was zugetraut. Finde ich bockstark, ob ich die Kraft dazu habe, wir werden sehen. Und dann bin ich über Hamburg-Altona, da mussten wir umsteigen in die Reichsbahn, mit einem Koffer mit 2, 3 guten Flaschen Rotwein für meine Gasteltern in Neubrandenburg. Der DDR-Zöllner machte brav seine Arbeit, guckte uns an und sagte, aber nicht alles alleine trinken. Und dann durften wir in die DDR reisen. Und da war ich im Sportinternat, wo die weiblichen Sprinter waren, Katrin Krabbe, die noch mal einmal eine letzte Europameisterschaftsmedaille für die DDR in Split erlief. Und ich habe da einfach auch junge Leute, Jugendliche kennengelernt und hatte irgendwie das Gefühl, so, ich war 14, ja, das war kein politisches Konzept auf 80 Seiten oder so. Ich hatte einfach nur das Gefühl, die jungen Leute da sind so wie wir. Und deswegen reicht mir nicht, wenn nur eine Mauer fällt. Ich will, dass das ein Deutschland wird. Die sollen so leben können wie wir, weil die das auch so wollten. Und das war so ein radikaler Freiheits- und Gleichheitsgedanke. Und dafür stand dann eben in dem Diskurs, in dem Moment, die CDU mit Helmut Kohl.
Diana Kinnert ist Publizistin, Buchautorin und Teil unserer Pionierfamilie ist sie auch. Erst am Mittwochabend hat sie auf der Bühne in Essen gestanden, ebenfalls bei unserer Revue Celebrating Democracy. Es war unser Jahresabschluss der ganzen Tour. 15.000 Menschen, 15.000 Pioneers sind wir im Zuge dieser Tour begegnet. Und das kann man gar nicht anders sagen, großartig, weil das Publikum großartig war, leidenschaftlich vor allem. Unsere Diana hat nun ein neues Buch veröffentlicht, Titel Die Achtsamkeitsfalle, wie wir Stress und Ausbeutung am Arbeitsplatz wirklich überwinden. Ich war bei ihrer Buchpremiere und war beeindruckt, diese Tiefe der Gedanken und die Rasanz ihrer Sprache. Was genau ist eigentlich Achtsamkeit? Ein Buzzword, ein Modewort, das vielen heute so locker über die Lippe geht, aber nur wenigen im Kern bekannt ist. Das hat Diana bei ihrer Buchpräsentation erläutert, wie Sie in der neuesten Folge des achten Tages mit Alef Duan hören können.
Ja, im Grunde ist die Achtsamkeit ja definiert als ein Zustand von Geistesgegenwart. Ich konzentriere mich auf meine Atmung. Ist ja auch aus den 70er Jahren von Kabat-Zinn ein klinisches, belastbares irgendwie Konzept aus der Psychologie auch, irgendwie in Anwendung, in therapeutischer Anwendung. Also es hat eine weise, religiös kontextualisierte, spirituell kontextualisierte Wurzel, aber es hat sich verändert. Und ich finde sogar, dass dieser Wurzel entsprechend Achtsamkeit eigentlich das wichtigste Versprechen dieser Tage ist. Denn in einer Zeit von permanenter Beleuchtung und Beschallung, einem Strom unaufhörlicher Informationen, Risikogesellschaft, invasiver Technologie, smarter irgendwie Diktatur, also all dem, was wir eigentlich alles haben, ist doch, dass ich genau mich einordnen kann, mich verorten kann, mich selbst vergewissern kann, meine Stimme, meine Bedürfnisse höre, mich abgrenzen kann, doch das wichtigste Versprechen. Und das ist natürlich das Perfide, weil alles dann den Sticker draufklebt, ich bin achtsam und mit mir bist du achtsam, aber kauf doch bitte hier und hier und hier und hier und dann hast du schon 600 Euro morgens ausgegeben quasi, wenn du Soulcycling machst, Pilates machst, irgendwie Kreatin kaufst und so weiter. Und dann muss man sich ja erstmal fragen, wie kommen die 600 Euro dann abends im Prinzip wieder rein? So, wenn du dann quasi aber weißt, du musst um 5 Uhr aufwachen, musst du ja im Prinzip schon wieder um 21 Uhr ins Bett gehen. Du hast ja dann aber noch weiter gearbeitet. Das heißt, du hast ja zum Beispiel keine Zeit für Lust, für Freude, für Fantasie, für Freundschaft, für Gerechtigkeit. Da bleibt ganz viel auf der Strecke. Und da, glaube ich, verhält es sich schwierig, dass die Achtsamkeit sich nicht nur fernhält von Emanzipation und Ermächtigung, also dass man doch nicht seine eigene Stimme hört, sondern eben ganz viel Konsum und Leistungssteigerung und Belastung eigentlich drin ist.
Sie können das aktuelle Buch von Diana Kinnert übrigens auch bei uns im Shop erwerben. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema Weihnachten. Tja, Weihnachten ist in Sichtweite und deshalb haben wir eine Überraschung für Sie. Eine Pioneer-Geschenkbox zum Weiterverschenken. An die Familie, Freunde, Menschen, die The Pioneer noch nicht kennen. Gefüllt ist diese Box mit allem, was uns ausmacht, mit Erkenntnisgewinn, mit Dialog, mit Perspektivwechsel und tja, auch echten Menschen und Begegnung mit diesen Menschen. Ganz konkret eine Pioneer-Mitgliedschaft für 12 Monate, mein neues Buch Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation und 2 Tickets für unsere Live-Veranstaltungen auf dem Schiff, der Pioneer One oder auch auf der Pioneer 2. Auch den Link zu dieser Weihnachtsgeschenkebox finden Sie in den Shownotes. wie für alle Podcasts, die wir hier heute vorgestellt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und grusames Adventswochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.